Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nicole Stranzl und ich darf heute bei der Martina zu Gast sein und ich freue mich schon sehr auf ein interessantes Gespräch.
Interessant war das Gespräch, allemal super nett und lustig auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Nicole Stranzl hat ihre Karriere als Autorin schon früh gestartet. Als Teenager hat sie einen Wettbewerb gewonnen und zack, schon wurde das erste Buch veröffentlicht. Sie schreibt Krimis und Thriller, scheut sich nicht vor Nischen und spicy Szenen. Und jetzt im Februar erscheint ihr erster Krimi im Gmeiner Verlag. Galgenwald heißt er. Natürlich gibt's daraus auch eine Leseprobe am Ende der Folge. Ist sie bei all dem Thrill selbst eine ängstliche Person? Wie viel Arbeit kommt eigentlich neben dem Schreiben noch dazu als Autorin? Landen manche Geschichten auch im Müll? Was bedeuten Auszeichnungen? Sind wir beide Shades of Grey Fans oder nicht? Über all das und noch mehr geht's in den nächsten 40 Minuten. Nehmt euch also ein bisschen Zeit. Atemlos war außerdem Ruth Ledersteger von der Stadtbibliothek Graz bei dem Buch, das sie in dieser Folge vorstellt. Fiktion, die sie an das echte Leben erinnert. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Nicole, der Februar ist ein guter Monat, denn im Februar erscheint ein neues Buch von dir und es heißt Galgenwald und es ist dein erster Krimi im Gmeiner Verlag. Du hast da jetzt Kolleginnen wie und Kollegen wie die Claudia Rosbacher, den Roman Kleventowitsch, René Lafitte fällt mir noch ein, die Martina Parker veröffentlicht im Gmeiner Verlag. Also ja, gratuliere.
Dankeschön, danke. Ja, ich freue mich schon sehr. Am 12. Februar ist es soweit, da erscheint Galgenwald und ich bin schon ganz aufgeregt, wie es bei der Leserschaft ankommen wird.
Galgenwald ist jetzt aber längst nicht dein erstes Buch. Du schreibst da eigentlich schon sehr lange, bist noch so jung, du bist gerade mal 30 geworden und ja, du hast schon früh angefangen zu schreiben. War das immer schon dieses Spannungsgenre? Was kannst du von deinem ersten Buch erzählen? Wann ging's los?
Ich habe tatsächlich immer schon geschrieben. Ein Schulkollege hat mir das in der Volksschule schon so prophezeit. Du wirst einmal Autorin, da habe ich selbst aber nicht dran gedacht. Weil bei mir war das jetzt nie so, ich muss jetzt ein Buch schreiben. Ich habe einfach immer geschrieben, weil ich schreiben wollte, weil ich irgendwie auch schreiben musste. Diese ganzen Ideen, die da in meinem Kopf waren. Und ich habe dann tatsächlich so als Teenager angefangen, einen Psychothriller zu schreiben. Das war Memorex. Den habe ich so mit 16, 17 Jahren beendet. Ist dann einmal eine Zeit lang einfach so in der Schublade, wie man so schön sagt, gelegen. Und dann bin ich durch Zufall auf einen Wettbewerb online gestoßen. Das war damals von der Plattform Neobooks, die vom Trömer Knauer auch bespielt wurde. Und da konnten Userinnen und User Leseproben raufladen von ihrem Werken und die anderen User konnten das bewerten. Die 10 am bestbewertetsten, so, die wurden alle 3 Monate vom Lektorat geprüft. Und entweder hat man ein Gutachten bekommen oder man hat eben einen Vertrag bekommen. Und ich war damals mit 19 Jahren, habe ich das Glück gehabt, also sogar jünger, weil mit 19 war ich, als es dann rausgekommen ist, habe ich dann eben diesen Vertrag bekommen als E-Book bei Knauer Originals, ist dann Memorex rausgekommen.
Spannend.
Als ich 19 war, so.
Ja, super. Und dann hast du gedacht, okay, die Prophezeiung stimmt, ich werde Autorin.
Ja, dann habe ich einmal angefangen zu studieren, habe dann einmal Journalismus und PR gemacht in Graz auf der FH Joanneum und habe dann einmal das Bücherschreiben so ein bisschen ad acta gelegt. Also ich habe schon immer für mich geschrieben, aber jetzt nicht so mit der Intention, du musst jetzt wieder veröffentlichen. Mein Professor, der hat immer gemeint, so in der Nische liegt die Zukunft, wir sollen uns da eher so auf Nischen konzentrieren und es war dann auch so einmal so eine Diskussion vom James Bond, weil der ja blond war damals und der war immer dunkelhaarig und oh mein Gott, man soll ja nie etwas ändern, was immer schon so war, so ungefähr. Da ist dann sehr wild diskutiert worden, auch in den Medien. Was kommt als nächstes? Ein schwarzer James Bond oder oh mein Gott, vielleicht noch eine Frau oder ja, und ich habe mir gedacht, warum nicht einmal ein schwuler James Bond? Und so bin ich dann eigentlich zu meinem zweiten Buch gekommen, Distraction. Das sich mit einer fiktiven Verbrecherorganisation beschäftigt und mit einem schwulen Geheimagenten. Und so ist es dann eigentlich auch dazu gekommen. Ich habe ja sehr viele Bücher veröffentlicht mit homosexuellen Protagonisten und auch Krimis und Thriller, einen Roman, ja. Ja. Also 10 Bücher jetzt mit, also das Galgenwald ist jetzt das 10. Buch von mir.
Das 10. Buch, ein Jubiläum sozusagen.
Genau, genau. Und vermutlich kommt heuer sogar dann noch ein 11. raus, so schauen wir mal.
Aha, okay, da werden wir noch einmal nachbohren dann später. Jetzt bist du Journalistin bei der kleinen Zeitung, einer Tageszeitung. Welche Ressorts oder welches Ressort betreust du da?
Ich bin in Weiz in der Regionalredaktion und ich darf da über alles schreiben, was den Bezirk Weiz betrifft, angefangen von Wirtschaft, Politik. Sehr oft bin ich auch im Bezirksgericht Weiz und schreibe Gerichtsreportagen. Das ist natürlich auch immer sehr spannend für mich als Krimi-Autorin. Mhm. Auch der Kontakt zur Feuerwehr, Polizei, zu den Einsatzkräften hilft oft sehr in der Recherche. Und ja, ich sage, die Inspiration, die liegt immer und überall. Ich darf jeden Tag so viele spannende Leute kennenlernen, so viele Geschichten erfahren. Und das hilft mir dann natürlich auch sehr viel bei meiner Bücherarbeit, also beim Schreiben meiner Bücher.
Also weil du es jetzt auch selbst angesprochen hast, das Thema Recherche, die Kontakte hast du. Sind die Leute dann wirklich auch immer so offen mit ihren Informationen? Ist es leicht für dich zu sagen, hätten sie noch vielleicht Zeit auf ein Kaffee? Ich hätte da noch ein paar Fragen. Begegnen dir da manche mit Skepsis?
Also ich muss sagen, tatsächlich bei der Buchrecherche waren alle sehr offen und sehr freundlich und nett. Also ich habe da schon mit Gerichtsmedizinern, mit Polizisten gesprochen. Das war wirklich, ich war sogar lustigerweise diese Woche wieder bei der Polizeiinspektion Weiz, weil mir da ein Polizist bei der Recherche für Galgenwald geholfen hat. Und jetzt sind wir schon so am Überlegen, ob wir vielleicht nicht einmal was gemeinsam machen könnten. Aber das ist jetzt noch viel zu früh, um da irgendwas zu verraten. Es sind einmal erste Überlegungen und er ist natürlich auch herzlich eingeladen dann zu dem Buchpräsentation. Präsentationen. Aber da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man sich sagt, man nimmt die Zeit, dass man sich da auch Überlegungen macht. Das Witzigste, glaube ich, überhaupt beim Zeremonium in Karlsdorf, da habe ich für Vergangen Flamme des Bösen recherchiert, wie der Titel schon so ein bisschen andeutet.
Ja.
Flamme, Krematorium. Und das war wirklich eigentlich eine sehr makabre und gleichzeitig lustige Sache, weil wir sind dort vor diesem Ofen gestanden, wo noch die Überreste von der letzten Kremation rausgekommen sind und der Kremationstechniker ist da gestanden mit mir und hat sich überlegt, ja, wie könnte man da jetzt diese Leiche verschwinden lassen? Sein Chef ist dann immer, die Augen sind immer größer geworden, aber es war wirklich
also echt nicht nur inspirierend für dich vielleicht.
Nein. Also es ist dann tatsächlich auch immer wieder für mich erstaunlich und schön zu sehen, wie offen die Menschen da auch sind und wie hilfsbereit. Also es ist immer wieder schön zu sehen.
Ja, Vergangen ist eins deiner Bücher, die ich gelesen habe. Und du hast mir dann jetzt auch den Vorgänger, den ersten Teil eigentlich mitgebracht, Gefangen, weil es mir so gut gefallen hat. Und eigentlich mag ich das überhaupt nicht, mitten in einer Serie einzusteigen. Beziehungsweise da gibt es diese zwei. Ist da noch ein dritter Teil geplant?
Nein, da ist tatsächlich jetzt kein dritter Teil geplant.
Okay, na jetzt muss ich den ersten auch noch lesen. Wie gesagt, also eigentlich mache ich sowas.
Ja, freut mich, dass du dich trotzdem herangewagt hast.
Ja, na unbedingt, unbedingt. Also Spannung, dein erstes Buch auch, Vergangen im Krematorium. Im Buch kommt es jetzt nicht so lustig rüber.
Nein, tatsächlich also, auch nicht.
Was fasziniert dich da daran? Oder war das immer schon klar, wenn du was schreibst, dann wird's spannend, düster, bisschen grauselig?
Ja, also die Spannung, die ist tatsächlich in allen meinen Büchern vorhanden. Das ist auch so ein bisschen mein Markenzeichen, behaupten meine Leserinnen und Leser. Und das ist ja auch so mein Ziel dahinter. Nein, ich habe als Kind schon immer, ich habe mit 9 Jahren habe ich schon James Bond angeschaut und teilweise schon grausliche Filme, die eigentlich vielleicht noch nicht so für mein Alter gewesen wären. Aber ja, bei mir muss einfach was passieren. Es sagen die Leute oft, ja, da passiert so viel in deinen Büchern. Aber ich bin eben jemand, auch wenn ich lese, ich mag das nicht, wenn das die Geschichte so vor sich hin plätschert. Bei mir ist, da muss es eher so Schlag auf Schlag gehen, spannend sein. Das mag ich so lesen, das mag ich so schreiben.
Ja, ich finde, das kommt da gut rüber, weil du so kurze, knappe Kapitel hast. Also das, ich werde dann immer dazu verführt, sage ich mal, dieses Buch wirklich zu verschlingen, weil, das sind nur 2 Seiten. Ja, die gehen sich noch aus. Dann ist das 2 in der Früh.
Das kenne ich, ja. Das ist auch die Intention dahinter.
Ja, nein, das machst du gut.
Danke.
Machen dir deine Bücher manchmal selber Angst? Was sind so deine Trigger?
Nein, eigentlich nicht, weil das habe ich ja in der Hand und da kann ich ja bestimmen, da habe ich ja die Kontrolle darüber, was ich schreibe. Nein, ich muss sagen, ich schaue jetzt privat tatsächlich nicht mehr so gern Horrorfilme an, wenn ich dann so allein in der Wohnung bin, das mag ich nicht so, aber vom Schreiben, ich schreibe jetzt nicht so blutrünstig. Also ich bin jetzt keine Autorin, wo jetzt das Blut spritzt oder man da jetzt wirklich, nein, wo jetzt in allen Einzelteilen beschrieben wird, wie jemand da irgendwelche Körper zerlegt oder so. Bei mir ist es eher auf der psychischen Ebene und ich finde persönlich,
Körper zerlegen.
Ja, aber jetzt nicht, es wird jetzt nicht beschrieben explizit, wie der da jetzt steht und das meine ich damit. Ja. Also es passieren schon grausliche Sachen, das muss ich zugeben, aber wie gesagt, es wird nicht detailliert beschrieben. Es gibt auch zum Beispiel bei Tür im Sand geht es auch um den Krieg, das wird jetzt aber auch nicht detailliert beschrieben, sondern eher so dann diese Auswirkungen, die das auf meine Protagonistinnen und Protagonisten hat. Also ich bin eher so von der Psyche, das interessiert mich mehr, was macht das mit Menschen?
Also Angstpunkte bei dir, Horrorfilme sind nicht mehr so, gehst du entspannt durch den dunklen Wald spätabends?
Ja, ich bin tatsächlich schon um 10, 11 am Abend allein durch den Wald gelaufen. Also ich laufe regelmäßig, ich bin Joggerin und ich habe da immer so einen Bewegungsdrang, vielleicht auch dadurch, dass ich bei der Arbeit bin.
Das spornt ja an, sagen aber viele.
Ja,
oder
und ich bin dann immer viel schneller. Nein, einmal war es wirklich lustig. Also lustig. Da hat es geregnet und ich habe mir gedacht, nein, ich muss mich jetzt bewegen und ich gehe raus. Und dann bin ich... Da war gerade Jagdsaison im Wald, das habe ich irgendwie ein bisschen verschwitzt. Und dann sind da die Jäger gestanden mit ihrem Gewehr und da habe ich mir gedacht, ups, hoffentlich verwechseln die mich jetzt nicht mit einem Reh. Also das war echt, glaube ich, so das krasseste Erlebnis, was ich da hatte. Aber ansonsten, nein, ich bin auch in der Nacht jetzt durch die Stadt gegangen allein. Also ich bin da jetzt nicht so von einer ängstlichen Sorte.
Okay, aber fallen dir dann auch vielleicht da Ideen ein für ein nächstes Buch? Was könnte passieren? Oder beschäftigst du dich da gar nicht damit?
Ja doch, also ich kann das gar nicht abschalten. Das ist einfach, die Idee ist auf einmal da. Oft gerade dann, wenn es am ungünstigsten ist von der Zeit her und ich eigentlich nicht viel Zeit habe, aber es kann alles sein. Es kann Musik sein, die mich inspiriert. Reisen inspirieren mich oft. Gespräche mit jemandem. Also das ist komplett unterschiedlich.
Wie gehst du jetzt deine Bücher an? Ist da zuerst eben vielleicht eine Idee? Ist da vielleicht zuerst eine Figur? Oder du siehst das Krematorium und denkst du, da könnte man doch wen verschwinden lassen? Was ist da zuerst da?
Das ist total unterschiedlich. Beim Galgenwald war es so, dass ich mir gedacht habe, ich würde da gern eine Geschichte drum spinnen, um diesen Schauplatz. Der hat mich einfach fasziniert und das wollte ich machen. Bei Tür im Sand war es so, dass ich gesagt habe, ich will einmal irgendwie gern so diesen Krieg thematisieren. Das spielt ja zum Teil in Afghanistan. Und da habe ich mir aber echt lange gedacht, da ist es mit der Recherche schwieriger. Da kannst du jetzt nicht einfach einmal so hinfahren wie jetzt ins Krematorium. Und da habe ich mir echt gedacht, wagst du dich daran? Das habe ich echt einige Jahre so im Kopf gehabt. Und dann auch eben mit der Geschichte, mit diesem Liebesdreieck, das dann noch eingewoben wird, um das es ja auch hauptsächlich dann geht. Also es ist ganz unterschiedlich. Bei Distraction war es so, dass tatsächlich zuerst diese Figur da war, dieser schwule Geheimagent, um den sich dann diese Verbrecherorganisation gesponnen hat. Also es ist tatsächlich unterschiedlich.
Mhm. Du bist jetzt auch ordentlich eingeteilt durch deinen Beruf als Journalistin. Wann kommst du zum Schreiben oder wann widmest du dich deinen Büchern?
Ich habe jetzt ein wenig Stunden reduziert, also ich arbeite jetzt von Montag bis Donnerstag, das heißt, ich habe jetzt 3 Tage Wochenende, was mir sehr hilft, weil sonst wäre das, glaube ich, alles wirklich langsam unmöglich zu stemmen. Und ja, teilweise am Wochenende im Urlaub, teilweise auch am Abend noch, das Ganze nebenher, wie jetzt irgendwelche Lesungen organisieren oder so, das mache ich dann wirklich auch unter der Woche am Abend. Das ist weniger Problem, das kreative Schreiben. Meistens dann jetzt mittlerweile wirklich am Wochenende, wenn ich dann den Kopf freier habe, wenn ich jetzt nach, weiß ich nicht, einem 8-10-Stunden-Tag oder ja, sowas nach Hause komme, dann habe ich meistens nicht mehr so die Musse, dass ich mich dann noch hinsetze und dann noch am Buch weiterarbeite.
Mhm. Und dein Schreibumfeld dann zu Hause? Hast du da Rituale? Machst du dir dann auch einen Kaffee Latte oder einen Tee, bevor du zum Stift oder zum Laptop greifst?
Nein, also ich trinke tatsächlich gar keinen Kaffee. Also da werde ich als Journalistin immer wieder schief angeschaut.
Seltsam.
Ja, ganz seltsam. Nein, aber tatsächlich gar nichts. Ich setze mich einfach zu meinem Schreibtisch hin und schreibe los. Und ja, teilweise ist neben so ein bisschen Schoki als Stärkung. Aber nein, keine Rituale.
Mit einem Schreibziel? Jetzt müssen einfach noch 1000 Wörter sein, oder?
Gar nicht, nein. Also es ist schon so, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Galgenwald, da hatte ich schon das Ziel, okay, ich will jetzt das Buch zu diesem Zeitpunkt fertig bringen, da habe ich mir schon so vorgenommen, bis dahin bist du fertig. Aber an einem Tag habe ich dann einmal 5000 Wörter geschrieben und am nächsten Tag dafür nur 500, je nachdem, wie die Kreativität gerade geflossen ist.
Mhm. Wie ist es dann damals nach deinem ersten Buch weitergegangen? Du hast quasi diesen Wettbewerb gewonnen, das Buch wurde veröffentlicht. Wie hat sich dann die weitere Verlagssuche gestaltet? Oder wann hast du dann wirklich gedacht, so jetzt wird es Zeit für ein weiteres Buch, das möchte ich jetzt auch schreiben?
Es ist dann tatsächlich etwas Zeit vergangen. Wie gesagt, ich habe dann angefangen zu studieren und das erste Buch ist 2013 erschienen im Dezember und das nächste war dann 2018, glaube ich jetzt, dass ich jetzt keinen Blödsinn sage, ich glaube, es war 2018. Und da war es dann eben tatsächlich so, dass ich in diese Nische gegangen bin und habe dann bei einem Verlag mich beworben, der sich nur auf diese homosexuelle Literatur spezialisiert. Und da habe ich dann eigentlich sofort beim ersten Verlag eine Zusage bekommen. Allerdings, muss ich dazu sagen, war die Anforderung zu dieser Veröffentlichung, dass da Sexszenen in diesem Buch sein müssen. Das habe ich damals ein bisschen schräg gefunden. Aber ich habe gedacht, ja, okay, schreibst du halt. Warum nicht?
Ist dir das dann schwer gefallen?
Ja, am Anfang war es tatsächlich etwas merkwürdig, weil ich mir so gedacht habe, okay, was denken sich dann so vielleicht jetzt auch deine Bekannten, so vielleicht jetzt auch die Familie. Aber ja, ich habe damals einfach dann nicht so viel drüber nachgedacht und habe jetzt auch nichts. Also es sind zwei Szenen drinnen, die jetzt auch nicht so seitenlang oder so sind. Und das war dann okay für den Verlag und das war dann okay für mich. Und damals war ich ja auch jetzt noch nicht bei der Zeitung. Also ich muss sagen, da, wie ich dann angefangen habe, das war im April, seit April 2021 bin ich als Redakteurin bei der Kleinen Zeitung angestellt. Und da habe ich dann schon mehr angefangen zum Nachdenken, okay, jetzt bist du dann doch mit Politikern und so in Verbindung und was denken die sich dann vielleicht von dir? Hättest du vielleicht nicht auch lieber unter Pseudonym schreiben sollen? Aber bis jetzt, ja, hin und wieder kommen natürlich schon Sprüche, allerdings jetzt nicht so viel, wie man das erwarten würde und ich versuche das dann immer ganz cool und selbstbewusst zu sehen.
Natürlich. Also würdest du diesen Nischenplan, der hat dir schon... Hat dir schon geholfen oder hat diese die Schreiberei schon unterstützt?
Definitiv. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt sehr wenige Autorinnen und Autoren, die es schaffen, jetzt von unbekannt gleich zum Publikumsverlag zu kommen. Es gibt sicher welche, aber ich glaube, die sind überschaubar und es ist sehr, sehr schwierig. Man braucht nicht nur viel Talent und Handwerk, sondern halt auch Glück und richtige Zeit, richtige Menschen treffen, sage ich jetzt einmal. Und dadurch, dass ich eben mit dem kleineren Verlag, also ich habe dann noch mal zu einem anderen Verlag gewechselt, wo dann fast die meisten meiner restlichen Bücher veröffentlicht worden sind. Und da, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich jetzt sicher nicht da, wo ich jetzt bin. Einfach allein, weil ich mir dann nie die Möglichkeit gehabt hätte, das aufzubauen, diese Kontakte zu knüpfen. So viele Lesungen, die ich dann gehalten habe, wo ich mich dann vorgestellt habe. Und ich bin ja dann auch nicht nur bei dieser Nische geblieben. Ich habe dann auch Krimis veröffentlicht, noch einen Thriller geschrieben, wo es jetzt eben nicht um homosexuelle Protagonistinnen und Protagonisten geht. Also ich schreibe da quasi in mehreren Genres. Einerseits eben diese Agentengeschichten, die da mit homosexuellen Protagonisten doch ein bisschen spicy-Szenen sind. Dann Krimis und Thriller und im Tür im Sand mein Roman, mein persönliches Herzensbuch auch so ein bisschen. Und da kommt heuer vermutlich noch in die Richtung auch ein Buch raus.
Hast du mir mitgebracht? Ich bin schon sehr gespannt.
Ja.
Das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, die viele Arbeit, die du dir antust, die vielen Stunden, die du am Laptop sitzt und schreibst und recherchierst, die ist nicht unbelohnt geblieben. Du hast den Feinkram Newcomer Award bekommen. Was bedeutet so eine Auszeichnung für dich?
Ja, das war komplett unerwartet und das war einfach nicht in Worte zu fassen. Also ich bin dorthin gegangen und habe gar nicht damit gerechnet, wirklich überhaupt gar nicht. Und dann auf einmal hält Claudia Rosbacher diese Laudatio und ich war einfach nur, boah, passiert das gerade wirklich? Ich glaube, ich habe das in dem Moment gar nicht so richtig realisiert und das bedeutet mir einfach immer noch so wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und das war, glaube ich, echt einer der schönsten Momente in meinem Leben. Da bin ich echt unglaublich dankbar dafür.
Sehr schön. Wir sind jetzt beide ein bisschen gerührt. Deswegen gibt es eine kurze Pause und wie jedes Mal einmal im Monat den Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz. Für den Buchtipp im Monat Februar bin ich wieder mal in der Zweigstelle
Zackelhof an der Stadtbibliothek Graz und mir gegenüber Ruth Ledersteger, eigentlich zuständig für die Kinder- und Jugendbuchabteilung. Das Buch, das du mitgebracht hast, kommt aber aus einer ganz anderen Richtung.
Ich möchte euch heute das Buch von Anthony McCarten vorstellen. Das heißt Going Zero, ist im Diogenes Verlag erschienen und hat so 450 Seiten. Es ist eigentlich ein, muss ich sagen, Thriller, obwohl die Bücher von Anthony McCarten unter Belletristik laufen. Das Tolle ist aber, dass also bei einem Thriller sterben immer wahnsinnig viele Menschen oder irgendwas Grausiges passiert. Das ist beim Anthony McCarten anders. Er hat einen Thrill fast in jedem seiner Romane. Und ich bin jetzt, ich fürchte mich immer sehr vor schieren Thrillern oder schieren Krimis, aber einen Roman mit einem Thrill, das taugt mir. Und wieder einmal hat er es geschafft. Beim Anthony McCarten ist es immer atemlos. Man liest atemlos, man kriegt halt keine Luft mehr. Und man hat es meistens in 3 Tagen fertig gelesen, weil man nicht mehr aufhören kann. Es ist richtig cool. Ich möchte euch auch kurz sagen, Anthony McCarten ist ein neuseeländischer Schriftsteller, der in London und München lebt. Er hat nicht nur Romane geschrieben, sondern auch Drehbücher, unter anderem mal Bohemian Rhapsody. Dann hat er geschrieben Die zwei Päpste, das Drehbuch, und Whitney Houston 2022. Also er ist ein richtig cooler und er hat sehr viele Theaterstücke geschrieben. Also er ist ein unglaublich vielschichtiger Mensch. Und ein extrem guter Recherchierer. Ich habe gedacht, ich spinne schon wieder mal.
Warum dieses Fazit?
Dieses Buch spielt eben 2023 in einer sehr nahen Zukunft, die genau jetzt erreicht ist. Das heißt, vor 2 Jahren hat er was geschrieben, was genau jetzt eingetreten ist. Die Protagonistin ist eine Bibliothekarin, was mir auch sehr taugt. Es spielt in Amerika. Und da gibt's einen Testlauf eines Geheimprojekts, das Fusion heißt. Und das ist ein Social Media Konzern, dessen Inhaber Cy Baxter unglaublich kompromissloser, brutaler Typ ist. Der will seine Überwachungstechnologie an Amerika verkaufen und wird $1 Milliarden kriegen, wenn er das schafft. Und deswegen macht er Folgendes. Er macht ein Projekt, wo 10 Probanden ausgewählt werden. Die können sich anmelden, die werden ausgewählt und die müssen es schaffen, sich 3 Wochen lang zu verstecken und nicht gefunden zu werden. Das taugt mir total. Ich bin ein sehr abenteuerlustiger Mensch und ich habe mir als Kind schon vorgestellt, weil wir in einem sehr großen Haus aufgewachsen sind, wenn jetzt ein Einbrecher kommt, wo würde ich mich verstecken?
Da gibt's ja tatsächlich schon TV-Formate, oder? Mit diesen Spielen, sag ich mal.
Das gibt's. Und diese Survival-Geschichten taugen mir total. Und wenn diesem Cy Baxter, diesem Technikmogul, dieser Testlauf gelingt, also wenn er alle erwischt, wird ihm dieses Überwachungssystem Fusion für mehrere Milliarden Dollar abgekauft. Das kennen wir auch alles. Ich habe wirklich an Elon Musk denken müssen, an Mark Zuckerberg. Natürlich, das hat mit keinem Wort erwähnt, aber es ist so einiges eingetreten, auch diese KI-unterstützten Systeme, dieses Zusammenarbeiten mit CIA, FBI, NSA, diese Totalüberwachung, ja, die jetzt gerade vonstatten geht, wo man sich selber denken muss, wollen wir das? Brauchen wir das? Ist es wirklich so arg, dass wir eine Totalüberwachung brauchen? Und wie weit geht unsere Individualität verloren, unsere Persönlichkeit? Super gelungen, bis zum Schluss. Ich habe es in 3 Tagen gelesen, weil eben, wie gesagt, Anthony McCarten atemlos. Immer.
Wie bist du auf den Autor und auf das Buch gestoßen?
Den Autor kenne ich schon lang. Ich habe fast jedes Buch von ihm gelesen. Man spürt die Menschen, die er beschreibt. Man spürt sie richtig. Also es ist toll.
Gibt es da eine Empfehlung, Altersgruppe?
Wenn es Kids gibt, die viel lesend sind, geht es schon mit 17, weil es ist auch für junge Erwachsene, die in sozialen Netzwerken drinnen sind, wo die Eltern nicht mehr Einblick haben, wo sie sich gerade bewegen. Es ist schwierig. Wichtig ist, und das habe ich mir da extra aufgeschrieben, wenn wir wieder mehr Selbstverantwortung übernehmen, können wir uns selbst schützen und können auch unsere Kinder schützen und unseren Kindern lernen, sich selbst zu schützen, sich eine Meinung zu bilden und stark zu werden. Und dadurch braucht man vielleicht grundsätzlich einmal schon keinen starken Mann, der uns beschützt, oder ist nur so eine Metapher, keinen starken Mann oder keine Regierung, die uns unsere Selbstverantwortung abnimmt, aufgrund der neuen Technologien, die jetzt entstehen im sozialen Bereich.
Schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank, liebe Ruth, für diesen ganz wichtigen Buchtipp. Going Zero, Anthony McCutten. Danke fürs Dabeisein.
Danke dir.
Nach dem Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz, meine Frage an dich, was war dein letztes Buch, was du gelesen hast?
Mein letztes Buch war Steirerzorn von Claudia Rossbacher. Das neueste Buch hat mir sehr gut gefallen, kann ich auch nur empfehlen.
Ja, muss ich auch weiterempfehlen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ne? Also eins ihrer besten.
Das finde ich auch definitiv. Mhm. Also dieser eigene Handlungsstrang, der ist mir wirklich sehr, sehr nahe gegangen. Und das war wirklich, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber lest es am besten.
Es war wirklich, ich kann es wirklich auch weiterempfehlen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend.
Sehr spannend, wirklich. Und sehr berührend auch. Also wirklich, wo man anfängt nachzudenken.
Kein einfaches Thema.
Nein, nein.
Mhm. Jetzt zu deinem aktuellen Buch, Galgenwald. Worum geht's? Was kannst du denn darüber schon verraten? Oder ein bisschen was kannst du sicher erzählen?
Ja, natürlich, sehr gerne. Ja, in diesem Galgenwald, bei der ehemaligen Hinrichtungsstätte, da wird eine Tote gefunden. Die hängt dort auf dem Galgen und es stellt sich dann heraus, dass das die Mutter von einer Regionalredakteurin ist. Die möchte dann herausfinden, wer der Mörder ist. Es gibt auch ein LKA-Ermittlungsteam, die allerdings auch so ein paar Geheimnisse bergen und dann auch so in Elisas Visier, so heißt meine Journalistin, geraten. Und ja, es beginnt dann so ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit, weil es bleibt nicht bei dem einen Opfer.
Sehr spannend. Ich hoffe, wir hören dann auch noch ein Stück daraus. Wie war jetzt die Zusammenarbeit mit dem neuen Verlag, mit zum Beispiel mit dem Lektorat? Tauscht man sich da öfter aus?
Die Zusammenarbeit war wirklich super. Also total professionell. Ich habe immer sofort Antworten bekommen bei Fragen. Also ich habe mich da wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt und großes Dankeschön und großes Lob auch an das gesamte Team. Egal, ob das Marketing, Lektorat, also wirklich egal wer. Es war immer eine sehr, sehr gute Kommunikation.
Also du kommst da schon auch so mit Zwischenfragen oder vielleicht schickst du dann mal Textstellen, wo du dir unsicher bist. Wie machst du das?
In dem Fall war das so, dass ich das komplette Manuskript schon fertig hatte, das eingeschickt habe und dann wurde quasi gleich der erste Lektoratsdurchgang gemacht und dann mir zurückgeschickt und es war tatsächlich gar nicht so viel, muss ich jetzt sagen. Also es waren jetzt nicht so große inhaltliche Punkte, gar nicht. Und dann eher so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich habe mal meine Protagonistin einen Spritzer bestellen lassen. Das ist ja ein deutscher Verlag. Und dann ist so als Vorschlag gekommen, eine Schorle. Und ich habe gesagt, nein, bei uns in Österreich bestellt niemand eine Schorle. Und wir haben uns dann tatsächlich darauf geeinigt, dass sie einen Hugo bestellt hat.
Ein Allerweltsgetränk.
Ja, genau. Also das und eher so in die Richtung.
Mhm. Und wirst du von einem Agenten oder einer Agentin vertreten? Also keine Geheimagenten. Aber.
Nein, weder noch. Weder ein Geheimagent noch ein Literaturagent.
Also das heißt, es bleibt schon auch viel Arbeit an dir hängen dann?
Definitiv, ja. Also das Schreiben ist ein kleiner Teil, möchte ich oft sagen, das Überarbeiten, Marketing, Kontakte knüpfen, Lesungen organisieren, Social Media, es gehört schon sehr viel dazu.
Hat es vielleicht auch schon mal eine Geschichte gegeben, die du komplett umgekrempelt oder sogar hingeschmissen hast?
Ja, hat es gegeben. Bei meiner Trilogie, der dritte Teil von rund um diese Distraction, Verbrecherorganisation, habe ich den dritten Teil komplett umgeschrieben. Also das war, glaube ich, das Manuskript, was mir bis zu dem Zeitpunkt am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Und es gibt auch ein Buch, was ich jetzt einmal, also ein Buch nicht, ein Manuskript, was ich jetzt einmal ad acta gelegt habe. Da geht's um einen Rockstar. Aber ja, da muss ich, glaube ich, noch einmal in mich gehen. Das habe ich einfach nicht mehr so vertreten können. Da habe ich mir dann gedacht, nein, das habe ich 2-3 Mal umgeschrieben und irgendwann war es dann irgendwas. Und ich habe jetzt ein Kapitel steht jetzt davon, aber ich habe jetzt irgendwie nicht mehr Zeit gehabt, das weiter zu verfolgen. Aber irgendwann werde ich da definitiv einmal weiterschreiben. Aber kommt vor.
Was findest du schwierig am Geschichten schreiben? Also Spicy-Szenen, die schreibst du einfach runter.
Naja, ganz so würde ich es nicht sagen. Also die Spicy-Szenen sind oft schon auch eine Herausforderung für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten ist es tatsächlich unterschiedlich. Ich kann jetzt gar nicht so sagen, das oder das, das kommt dann auch oft aufs Thema drauf an, wie du jetzt was vielleicht auch formulierst. Was mir sehr liegt, ist so diese traurigen, emotionalen Themen, die schreibe ich sehr gern und auch wenn ich unter Rückmeldung Glauben schenken darf, auch nicht so schlecht. Aber ja, ansonsten vielleicht wirklich so, was ich weniger mache, sind so Beschreibungen. Es gibt so Autoren, die beschreiben dann wirklich ziemlich lange, wie da jetzt was genau aussieht und ich konzentriere mich aber lieber so auf die Geschichte und auf die Protagonisten. Also vielleicht jetzt auch, was gerade beim Gmeiner so typisch ist, auch dieses ganze Drumherum, wer wie über welche Straße wohin fährt oder so. Das ist eigentlich, bei meinen ersten Büchern kommt das gar nicht so vor, weil das für mich jetzt nicht so im Fokus war. Ich habe da immer eher so, was passiert jetzt in der Geschichte weiter, wie geht es jetzt den Protagonisten damit?
Es lässt mich nicht ganz los. Mein erstes Buch, glaube ich, mit spicy Szenen waren die Dornenvögel.
Wow.
Ich dann, wie ich mich da vorbereitet habe auf das Gespräch, habe ich mir überlegt, so. Und das, muss ich zugeben, habe ich recht früh gelesen. Es war in der Bibliothek meiner Mutter. Und naja, dann ist man ganz gut aufgeklärt.
Ja, genau. Ja, ich glaube, da hat sich jetzt einiges schon getan mittlerweile. Möchte ich jetzt mal so behaupten, so Shades of Grey-Zeitalter.
Das wiederum,
ja.
Das, wir haben es vorhin angesprochen, wir haben das beide auslassen, habt uns dann nicht
ja,
so gecatcht.
Ja, tatsächlich eines der wenigen Bücher, die ich abgebrochen habe, muss ich gestehen.
Ja,
das war, und auch die Filme, das war, ich will jetzt da kein Bashing betreiben oder so. Es hat jedes Buch seine Berechtigung, jedes Buch seine Leserschaft.
Ja, muss ja nicht jedem gefallen.
War nicht mein Geschmack einfach.
Na, ich war dann auch gespannt, natürlich durch diesen ganzen Hype, denkt man sich, okay, ja, schauen wir. Und ja, abgebrochen auch, wie du, im Gegensatz zu den Dornenvögeln.
Kommt hin und wieder vor. Ja, wie gesagt, in meinen Büchern teilweise auch. Aber jetzt in den Krimis nicht. Also das kommt eigentlich ohne Spice auf. Das ist mehr Spannung, mehr brutal. Also brutal.
Gibt es Beziehungen im Galgenwald?
Ja, gibt es auch. Also ganz, ganz langsam bahnt sich da etwas an. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt.
Ich bin schon sehr gespannt auf diese Leseprobe. Vorher ein bisschen noch Nicole Stranzl privat. Dein letztes Buch hast du schon erwähnt. Was ist dein Lieblingsbuch? Oder gibt es auch gleichzeitig einen Lieblingsautor, eine Lieblingsautorin?
Mein Lieblingsbuch ist und bleibt tatsächlich Der kleine Prinz. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gelesen habe. Also ich finde einfach diese Sprache so schön und diese Wahrheiten, die da dahinter stehen. Also ich glaube, da kommt so schnell echt nichts ran. Aber ansonsten lese ich wirklich sehr bunt durchgemischt. Einerseits Sebastian Fitzek habe ich früher sehr, sehr viel gelesen. Das ist mittlerweile etwas weniger geworden. Seit ich da jetzt selber mehr Krimis schreibe, lese ich tatsächlich weniger Thriller und Krimis. Aber ich lese jetzt auch zum Beispiel gerne so Sachbücher, zum Beispiel Hannelore Veit, Wer hat Angst vor Donald Trump? Das habe ich auch sehr spannend gefunden. Oder sonst auch berührende Bücher, teilweise auch auf Englisch. Also ich lese wirklich sehr bunt durchgemischt. Mittlerweile etwas weniger, als ich gerne würde, weil einfach oft der Kopf nicht so frei ist, aber ja, sehr bunt durchgemischt. Lieblingsautor kann ich jetzt gar nicht sagen eigentlich. Es gibt so viele, die so toll sind, wirklich.
Das ist richtig. Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
Das ist auch schwierig. Also ich schaue sehr gern so Serien über Einsatzkräfte, zum Beispiel Station 19, dieser Spin-off von Grey's Anatomy oder 911 Lones, das so in die Richtung. Schaue auch gern so ein bisschen Fantasy, mal Supernatural zum Beispiel, habe ich sehr gern angeschaut. Also bunt durchgemischt auch hier.
Gibt es ein Lieblingsessen aus deiner Kindheit?
Nudeln vermutlich. Also ich habe als Kind wirklich... teilweise ganz kleines Kind nur trockene Nudeln gegessen. Und ich esse nach wie vor sehr gerne Nudeln, aber mittlerweile nicht mehr trocken.
Bei mir ist es, glaube ich, Kartoffelpüree. Mag ich heute immer noch.
Ja, das ist auch sehr gut.
Gibt es einen Lieblingsort?
Puh, schwierig. Ich bin sehr gern bei der Mur. Also ich wohne in der Nähe, also südlich von Graz, und da bin ich sehr gern, da laufe ich immer entlang, und da gibt es einen Platzerl mit so einem kleinen Strand, da bin ich ziemlich gern.
Klingt schön. Gibt es auch einen Lieblingsmenschen oder vielleicht, dass es mich so formulieren, auch einen Menschen, der dich besonders beeinflusst hat?
Ich würde sagen, wahrscheinlich meine große Schwester. Also wir haben wirklich ein sehr gutes, inniges Verhältnis. Ich würde so sagen, sie ist vermutlich meine beste Freundin eigentlich, und sie unterstützt mich auch immer sehr, was die Bücher angeht. Also sie ist dann immer eine von den ersten, die liest, und die dann vor allem auch immer so Tippfehler, dass dann aus Schweinwerfern wieder Scheinwerfer und so werden. Ja, aber wie gesagt, meine ganze Familie oder auch eine ganz liebe Freundin von mir, die Elli, möchte ich auch an der Stelle erwähnen und Danke sagen, die da auch immer meine Bücher als allererste quasi lektoriert und dann schon mal sagt, oh, das und das und das ist mir aufgefallen. Also das ist echt ein Buch, ohne sie zu veröffentlichen, wäre unmöglich. Also danke an der Stelle.
Und bei Lesungen, dann rückt der ganze Stranzl klar.
Jahren an.
Ja, oft schon, ja. Mittlerweile nicht mehr ganz so oft, weil ja, einmal schauen sie sich's an.
Das ist schon langweilig. Genau, ja, die Autorin in der Familie, ja.
So viele Lesungen dann immer, ja.
Ich war erst gestern bei einer Lesung von der Margot Mühlfellner mit ihrem Krimi Die Akte Graz und da hat dann auch jemand gefragt von den Zuhörern, verfolgen dich deine Figuren in deine Träume? Wie ist das bei dir?
Teilweise wirklich, ja. Ja. Also es kommt schon vor, die Figuren entwickeln oft auch so ein bisschen sein Eigenleben oder oft denkt man sich am Anfang, ich schreibe das so und so und dann während dem Schreiben kommt man drauf, nein, anders doch. Und also ich würde schon sagen, die Figuren sind teilweise schon sehr lebendig.
Jetzt war vor kurzem erst der Tag der Jogginghose. Ich kann mich erinnern, weil bei uns in der Redaktion waren sehr viele, die mit Jogginghosen gekommen sind. Deshalb ist mir das dann bewusst geworden, das ist der Grund dafür.
Und du nicht?
Nein, wir haben den Tag übersehen, leider. Bist du, also du bist, wenn wir uns begegnen, du bist immer sehr top gestylt, finde ich. Modisch up to date, sehr fesch. Wie ist das bei dir? Trägst du zu Hause Jogginghosen oder bist du da eher bei Karl Lagerfeld?
Nein, definitiv Jogginghosen.
Schon?
Ja. Oder wenn ich jetzt einmal nur so schnell zum Spar rüberhupfe, dann gehe ich teilweise auch in Jogginghosen.
Einkaufen mit Jogginghose, aha.
Ja,
was ist das
ich.
Tabu? Wo gehst du nicht hin mit Jogginghose?
Sonst eigentlich alles. Also so einkaufen, da gehe ich einfach zu Fuß 5 Minuten hin und die kennen mich ja schon alle dort. Also da ist dann oft so, da denke ich mir, egal, da ziehe ich dann auch einmal Jogginghosen an. Ziemlich nicht extra um deswegen.
Ja, da verliere ich gern die Kontrolle.
Ja, ich auch. Nein, Jogginghosen sind schon eine feine Erfindung. So gerade beim Schreiben und auf der Couch herumsitzen. Ja.
Bist du gut im Nichtstun?
Nein. Nein. Also meistens mache ich dann immer irgendwie irgendwas. Und ja, ich weiß nicht, das ist sonst so ein bisschen eine Zeitverschwendung. Hin und wieder brauche ich das schon, dass ich immer sage, ich lege mich jetzt drüber und lese ein Buch oder schau mal eine Serie, aber meistens ist dann doch irgendwas zu tun. Mhm. Allein schon für die Bücher, irgendein Mail zu schreiben oder irgendwas zu überarbeiten, ja.
Also du arbeitest auch in der Jogginghose.
Ja, da arbeite ich auch in der Jogginghose.
Nicole, würdest du bitte was vorlesen aus Galgenwald?
Sehr gerne. Und zwar entführe ich euch jetzt gleich einmal direkt zum Schauplatz. Nieselregen begleitete Elisa auf dem Weg zum Galgen. Die Kapuze ihrer Jacke verrutschte immer wieder. Einzelne dunkelbraune Haarsträhnen klebten in ihrem Gesicht. Genervt wischte Elisa sie fort. Bei diesem nasskalten Wetter neigte ihr Haar dazu, sich zu kräuseln, sodass sie aussah wie ein Pudel. Trotz der dunklen Wolken, die über dem Galgenwald schwebten wie düstere Omen, begegneten ihr 3 Teenager und ein älteres Pärchen. Gewalt und Morde lösten Faszination in den Menschen aus. Warum sonst pumpen Crime-Podcasts wie Delikt von der kleinen Zeitung oder Netflix-Dokumentationen über berühmte Serienkiller wie Ted Bundy und Jeffrey Dahmer? Morbides wirkte anziehend und wenn das Böse vor der Haustür lauerte, kam die Sensationslust zum Vorschein. Seit dem Tod ihrer Mutter hatte Elisa keine Nachrichten mehr verfolgt und ihre Kollegen ignoriert. Vielleicht ahnten sie etwas? Egal, am Montag würde Elisa sich damit befassen oder eher morgen Abend, nicht jetzt. Beinahe rutschte sie auf einem nassen Ast aus, ein erschrockener Laut entfuhr ihr. Mit den Armen ruderte sie, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Wie weit war es denn noch bis zum Galgen? Seit der Todesnachricht hatte sie keinen Sport mehr betrieben, eigentlich war sie fit. Doch die schlaflosen Nächte und das wenige Essen machten sich an ihrem Kreislauf bemerkbar. Da, endlich. Die Steinsäulen gerieten in ihr Blickfeld. Erleichtert atmete Elisa auf. Nur wenige Sekunden später befiel sie Beklemmung. Hier hatte eine Joggerin ihre Mutter gefunden. Auf einem dieser Balken hatte Gabis Leiche gehangen. Unvorstellbar. Hohe Bäume umschlossen die todbringenden Überbleibsel. Eine Steintafel neben dem Galgen informierte über die verlorenen Seelen, die ihr Leben hier lassen mussten. Gabi zählte nicht zu ihnen. Immer noch war ihr Todesort unbekannt. Vielleicht wussten die Polizisten bereits mehr, doch sie hielten die Informationen zurück. Elisa trat näher und fragte sich, an welchem der 3 erneuerten Holzbalken ihre Mutter gehangen hatte. Eine Gänsehaut überkam sie. Normalerweise hielt Elisa nichts von mystischem Quatsch. Gabi und Marina hatten Geistersendungen geliebt oder Dokus, in denen irgendwelche Geisterjäger die Existenz von Übernatürlichen beweisen wollten. Elisa hatte sie deswegen belächelt. Sie war Journalistin und glaubte nur, was sie sah. Fakten interessierten sie, keine Energien oder Erscheinungen. An diesem Ort überdachte sie ihre Einstellung. Was, wenn es mehr gab, als man sah? Wenn ihre Mutter als rastloser Geist umherstreifte, unfähig ins Licht zu gehen, ehe man ihren Mörder gefunden hatte? Elisa unterdrückte den Impuls, zu Gabi zu sprechen. Sie war doch nicht verrückt. Während ihre Gedanken kreisten, trat sie auf eine der Steinsäulen zu und berührte sie ehrfürchtig. Immer noch fragte sie sich, warum ihre Mutter ausgerechnet hierher gebracht worden war. Schritte. Elisa drehte sich um und sah sich einem jungen Mann gegenüber, der ihr bekannt vorkam. Noch ehe sie ihn einordnen konnte, veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Wütend sah er sie an und stieß aus. Du?
Vielen Dank. Den Galgenwald, den gibt's wirklich?
Den gibt's tatsächlich, ja.
Was hat der für eine Geschichte?
Das war wirklich eine Hinrichtungsstätte. Da wurden damals Leute aufgehängt, die im Schloss Tannhausen, das war damals das Landesgericht, und dort wurden die Todesurteile gesprochen und dann wurden sie dort hingerichtet. Die letzte war eine Kindsmörderin aus St. Ruprecht an der Raab, die allerdings nicht dort aufgehängt wurde, sondern die wurde nur dort unterhalb begraben quasi. Also es war schon sehr schaurig und sehr, sehr grauslich. Ja.
Ein schauriger Ort,
ja.
Ein schauriges Buch.
Ja.
Ich freue mich schon sehr. Das Buch erscheint wenige Tage nach dieser Podcast-Folge. Du hast vorhin erwähnt, es könnte 2025 sogar noch ein Buch erscheinen.
Ja, das wird tatsächlich, also ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen, das hängt ein bisschen von meinem alten Verlag noch ab, also wo auch Tür im Sand und Gefangen und so weiter rausgekommen sind. Aber da ist noch ein Buch in Planung, das Manuskript ist soweit fertig, wartet eigentlich nur mehr aufs Lektorat und ich hoffe, das geht sich heuer noch aus. Das wird wieder so ein Roman in die Richtung Tür im Sand, auch sehr traurig. Es geht da auch wieder um sehr viele Tabuthemen. Ich muss ja mir treu bleiben, das ist jetzt so ein bisschen mein, wie sagt man, das ist so mein Markenzeichen, die Tabuthemen.
Ja, mutig.
Cool. Und da wird es zum Beispiel auch um Zeugen Jehovas gehen, es wird einen bisexuellen Charakter gehen und es wird auch so um aktuelle gesellschaftliche Themen gehen, wie die Rolle der Frau, wessen Sache ist Kindererziehung, was macht eine gute Beziehung aus, wie kann man glücklich werden, so in die Richtung.
Ja, klingt interessant, spannend und ein neuer Krimi ist auch in Arbeit.
Genau, der ist auch in Arbeit, aber jetzt schauen wir mal, jetzt müsst ihr alle mich fleißig unterstützen bei Galgenwald und
machen
dann hoffen
wir,
dass es noch vielleicht Nachschub gibt im Gmeiner Verlag. Das wird sich jetzt dann entscheiden.
Ich machen hoffe, wir bestimmt.
Positiv.
Wir zwei sehen uns ganz sicher bei einer deiner Lesungen, vielleicht auch bei der Premierenlesung, die ja im Krematorium stattfindet.
In Karlsdorf, 15. Februar um 16 Uhr beginnt's. Zuerst eine kleine Wanderung in den mystischen Wald. Danach die Buchpräsentation im Zeremonium und anschließend noch eine Führung durchs Krematorium. Und fürs leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.
So gefallen mir die Lesungen.
Natürlich.
Alle Termine gibt es auch auf deiner Homepage. Ich werde es dann gerne in den Shownotes alles verlinken.
Vielen herzlichen Dank, liebe Martina.
Danke nochmal fürs Vorbeischauen.
Ja, danke für die Einladung und danke für das schöne Gespräch.
Sehr fein war die Plauderei mit Nicole. Wir hatten dann auch noch ein ausgiebiges Nachgespräch. Und von der Premierenlesung zu Galgenwald werde ich euch sicher berichten. Schaut einfach vorbei bei Instagram, Facebook oder auch der Website buichermenschen.at. Alle Links, die gibt's wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und eure Zeit. Ich freue mich über jede und jeden, der hier dabei ist. Und hoffentlich hören wir uns bald wieder bei der nächsten Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Bis dann.